In Jesu Auferstehung ist offenbar geworden, wer er ist. Jesus Christus ist der Erbe Gottes, und zwar von allem. So steht das schon im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 2. Ihn hat Gott nämlich eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Alles ist durch ihn geworden, geschaffen, und er ist jetzt der Erbe, der ganz Zugang hat und gleichsam Anteil hat. Und so werden wir mit ihm miterben, weil Jesus in seiner Menschwerdung unser Menschsein in der Auferstehung auch hineingenommen hat in diese Beziehung, die er hat zum Vater. Er hat diese Hingabe gelebt, und so ist Jesus das Haupt geworden über alles. Wir sind nicht mehr gleichsam kopflos, sondern er ist unser Haupt geworden und alles ist in ihm zusammengefasst. Und so haben wir eben auch Anteil an diesem Erbe mit ihm, nämlich zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir dürfen wieder ein Lob der Herrlichkeit Gottes werden, weil wir aus der Macht der Sünde und der Zerstörung herausgerissen worden sind, Gemeinschaft mit Christus, eben Gemeinschaft des Auferstehungslebens in uns ist und so wieder alles hergestellt ist. Wir sind wieder in der rechten Unterordnung, und dort, wo Unterordnung ist, sind wir eben in einer Ordnung. Und er ist das Haupt. Es gibt viele Menschen, die was behaupten, aber diese Behauptung sind wieder oft falsche Häupter, wo eine falsche Unterordnung geschieht und nicht das Heil. Er allein ist das Haupt. Und dort, wo viele Häupter werden, das ist eine Missgeburt. Es kann nur jemand ein Haupt haben und sein. Aber Jesus Christus, er ist in dieser Welt gewesen, er hat sein Gottsein gleichsam verbergen müssen. Aber er war immer in der Gestalt Gottes. Wie der Philipperbrief sagt, in Kapitel 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er, der in der Gestalt Gottes war, wird wie ein Mensch. Er wird ein Knecht, der dient, der in der Unterordnung ist, im Dienst. Und so hat er uns herauserrettet aus einer falschen Abhängigkeit und Unterordnung unter falschen Häuptern. Und Jesus Christus lebte auch als Mensch immer in dem Bewusstsein seiner Gemeinschaft mit dem Vater. So lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und auch ich wirke. Darum suchten die Juden ihn noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, damit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch wundern werdet. So innig nennt Jesus Gott seinen Vater. Er ist sein Vater. Ja, und weil er immer auch sieht, was der Vater tut. Er ist immer aufmerksam auf das, was der Vater vorhat. Und das, was der Vater tut, tut er jetzt in dieser Unterordnung unter dem Vater gleicherweise. Und so hat er Kranke geheilt, dämonisch Besessene befreit und Tote auferweckt. Aber immer in dieser Unterordnung unter dem Vater. Jesus ging nicht darum, dass er für sich etwas tut, sondern er hat alles als Knecht Gottes das getan, was der Vater durch ihn tun will. Und zwar immer im rechten Augenblick, nie vorweg. Er hat immer abgewartet, bis der Vater ihm dazu diesen Auftrag und die Vollmacht gibt. Und so sehen wir, Jesus hat sich nicht dabei selber verherrlicht, sondern er hat immer den Vater verherrlicht, durch all sein Tun, durch sein Reden, aber auch durch Glauben und Hoffen. Und er weiß, er, der in der Gestalt Gottes war und eben das verborgen ist, jetzt die Gestalt des Menschen hat, den Leib annimmt, er betet, wie der Hebräerbrief Kapitel 10, 5 sagt. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfer und Sündopfer hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben: Um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das ist eine gewaltige Aussage. Jesus ist Mensch geworden, ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und zwar als Mensch gewordener Sohn Gottes. Und meine Lieben, das gilt auch für uns. Darum hören wir im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1, nämlich, dass wir unsere Leiber Gott darbringen sollen als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Auch hier ist wieder mit unserem Leib dienen wir Gott und vollziehen den Willen Gottes. Und so bringen wir das Opfer dar, indem wir uns ganz hingeben. Und zwar eben auch mit unserer ganzen Leiblichkeit hingeben. Wir leben nicht mehr für uns selber, sondern für den, der uns errettet hat, erlöst hat, uns geliebt hat bis in den Tod und frei gemacht hat von der Macht der Sünde, für den leben wir, weil er zuerst für uns gelebt hat. Und das ist der wohlgefällige Gottesdienst seiner Gemeinde. In der Auferstehung wird uns bewusst, alles gehört ihm. Er ist ja der Erbe von allem. Und daher gehört ihm auch die ganze Welt, die gesamte Schöpfung, aber auch alle Menschen. So lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Meine Lieben, das war dieser Unheilszustand. Die Welt hat vergessen, dass sie eben Schöpfung Gottes ist. Und die Menschen haben vergessen, dass sie Eigentum Gottes sind, Ebenbild Gottes, ihm gleich, in Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen. Und diese Gemeinschaft mit Gott hat der Mensch verlassen und meinte, er kann sein Glück auf eigene Faust irgendwo finden. Und genau das ist der Weg der Lüge und letztlich der Kopflosigkeit, weil wir nicht mehr unter dem Haupt sind, unter dem Heil, Bewahrung und Erlösung ist in Jesus Christus. Das ist das Um und Auf, dass wir wieder in der Auferstehung Jesu den richtigen Zusammenhänge von allem wiedersehen. Die gesamte Schöpfung ist durch ihn geschaffen worden. Auch durch Jesus Christus ist die Welt geschaffen worden. Und die Menschheit ist eben sein Eigentum. Wir gehören ihm. Und wenn wir ihm gehören, dann kommen wir in den Frieden, den Gott uns bereitet. Wir sind zu Frieden, wir sind im Frieden. Und daher ist die Unfriede, die Unzufriedenheit nicht mehr da. Und darum geht es. Denn in der Unzufriedenheit wird immer nur Unfrieden wieder gemacht. Verletzung, Unrecht, Unheil. Denken wir daran. Alles ist in seiner Hand. Und wie gesagt, in Jesu Hand, in seiner Auferstehung. So wie Johannes Kapitel 3, Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, weil keine Gemeinschaft mit Gott mehr da ist. Das ist, was dem Menschen fehlt. Und das ist die Dummheit und Torheit, dass der Mensch das Heil nicht annimmt, das Gott gibt im Sohn, nämlich in dem alles in die Hand gegeben ist. Und da gibt es jetzt in dieser Hand Gottes, in der Hand Jesu, gibt es jetzt keine Verführung, keine Enttäuschung, keine Lüge und kein Betrug. Alles ist ihm übergeben. Und das ist die Antwort des Vaters an den Sohn, der so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen Sohn gab, dass er ihm alles gegeben hat. Und so sagt das Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 3. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und gürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Also in dem Augenblick, wo er weiß, dass er eben alles vom Vater in die Hand gegeben bekommen hat, macht er sich zum Diener für seine Jünger und wäscht ihnen die Füße. Erniedrigt er sich. Die Fußwaschung war immer ein Sklavendienst. So ist Jesus uns gegenüber. Er hat uns gedient, damit wir Anteil haben, an dem Jesus Anteil hat, nämlich alles vom Vater in die Hand bekommen. Und übrigens, was der Vater in die Hand Jesu gibt, da gibt es keinen Raub, keinen Diebstahl. Der eigenwillige Sohn, der auch sich das Erbe auszahlen hat lassen, vergeudet das Eigentum, das letztlich eine Gabe des Vaters an den Sohn war. Aber der Sohn Gottes, der vom Vater alles empfangen hat, er vergeudet es nicht, sondern es bleibt immer in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und darum sind wir dann hineingenommen in diese Absicherung der Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Sohn und dem Vater. Denn diese Gemeinschaft mit Gott, der Mensch verlassen hat und dann auch verloren hat und nie mehr erfahren hat, der wird in Jesus überwunden. Wir sind solche, die Gemeinschaft gefunden haben in Jesus Christus mit dem Vater. Und meine Lieben, das ist das Wesentlichste, das um und auf von allem, was wir brauchen. Und Jesus ist das Königtum gegeben worden vom Vater. Wir haben ja schon bei Daniel gehört, dass alle Reiche dieser Welt wie Staub zerfallen werden, wenn dieser Fels kommt, der alles in Erschütterung bringt, Jesus Christus. Und so sagt das Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 29. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken werdet und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Jesus gibt das Reich, das er vom Vater empfängt, den Seinen weiter. Sie dürfen auch zu Tische sitzen, gleichsam auch mit ihm herrschen in diesem Reich Gottes und richten. Wir werden auch richten. Das ist erst möglich, weil wir mit Jesus Christus total eins sind und verbunden sind. Gott gibt nicht das Gericht irgendeinem Unbefugten. Ja, das ist also das große Geheimnis. Sein Name ist über alle. Und so lesen wir im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 9. dann hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Und ein Name verlieben, der über alle Namen ist, das bedeutet, er ist der bedeutungsvollste. Es gibt keinen, der den übertreffen könnte. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Alles soll wieder in die rechte Unterordnung kommen, nämlich unter dem Haupt Jesus Christus. Und wer sich da beugt und in diese Unterordnung, der kommt in den Heilszustand, der von Gott ausgeht, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Die Glückseligkeit. Gott ist ein glückseliger Gott. Und diese Glückseligkeit Gottes überträgt sich jetzt über alle, die unter diesem Haupte sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und genau das will der Vater, dass der Sohn verherrlicht wird, geehrt wird, so wie er geehrt wird. Und das ist, was es bedeutet, dass sein Name über alle Namen ist. Es gibt also keinen Namen, der über Jesus wäre. Und so ist dieser Sohn Gottes vor der Menschwerdung manchmal auch schon als ein Engel des Herrn auf diese Welt gekommen. Zum Beispiel auch einem Manoach, der erfahren soll, dass seine Frau Simson gebären wird. Und dieser wollte dann wissen, was ist der Name dieses Engels des Herrn? Was ist dein Name? So lesen wir in Richter Kapitel 13, Vers 18. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Dieser Name ist unaussprechlich, geheimnisvoll, wunderbar. Und so wird auch oft in den Propheten versucht, etwas von diesem Namen auszusprechen, wie Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist also die Prophezeiung von Jesaja, von der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer. Ist wieder Wunderbarer. Wir können es nicht definieren. Ratgeber. Er ist der, der Rat gibt, wo wir Antwort bekommen. Starker Gott. Er ist der starke Gott. Ewig Vater. So haben wir in diese Vaterschaft über uns. Der Friedefürst, der Fürst, der den Frieden bringt und nicht Krieg. Und die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Das ist das Gewaltige. Er wird ein Reich aufrichten, wo der Friede regieren wird. Auf dem Thron Davids, über seinem Königreich, das er gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Mit Recht und Gerechtigkeit ist dieses Reich gegründet. Und meine Lieben, das ist dann die Vollendung. Da herrscht Recht und Gerechtigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Ja, Also das ist das Ungewöhnliche. Gott hat einen Sohn. Es ist ein Gott. Und er hat einen Sohn. Das ist das Geheimnisvolle. Aber den Namen dieses Sohnes, den kennt doch niemand. So sprach die Sprüche, Kapitel 30, Vers 4. Und der Mensch eben auch gemeint hat, er könnte da mitreden mit Gott. Und da wird ihm bewusst, du kannst dich nicht mit Gott vergleichen. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Tuch? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name? Was ist der Name seines Sohnes? Weißt du es? Da kann der Mensch keine Antwort geben. Es ist Gott selber, der ihm den Namen gibt, von dem niemand weiß. Und so hören wir dann in der Offenbarung, in der Vollendung, wo er offenbar wird, in Kapitel 19, 16, und er trägt in seinem Gewand, in seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und das ist er. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und es gibt niemand über ihn. Aber zugleich ist er auch in der Offenbarung ein Geheimnis seiner Name. Im Kapitel 19, Vers 12. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Es ist immer sein Geheimnis, seine Identität. Die können wir nicht erfassen. Wir meinen oft, wir kennen. Nein, auch Jesus Christus bleibt ewig ein Geheimnis. Ja, wir machen Erfahrung mit ihm. Wir machen Erfahrung mit Gott, dem Vater. Aber meine Lieben, er ist immer mehr, als was wir erfahren. So wie das kleine Kind die Eltern erfährt, aber das Kind versteht vieles nicht, was die Eltern sind und tun. Aber es genügt dem Kind, dass es weiß, dass es dazugehört, dass es umarmt wird, liebkost wird, geliebt wird. So ist auch dieser Name Gottes größer. Und daher, wir sollten nie so weit gehen, dass wir meinen, wir kennen ihn voll auf. Er bleibt uns immer ehrfurchtgebietendes Geheimnis. Und sein Name ist letztlich Rettung. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. In Jesus Christus ist Rettung und Heil. Das ist es, was es bedeutet, sein Name. Und darum, wer diesen Namen anruft, wird gerettet. Wie Apostelgeschichte Kapitel 2, 21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn wenn wir ihn anrufen, dann bekennen wir es, dass er der Retter ist. Ja, und Jesus ist derjenige, der die Werke des Vaters tut. Er tut nicht seine Werke, sondern das Werk des Vaters. Wie Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 36. Ich habe aber das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also die Wunder, die Jesus tat, die geben Zeugnis, dass er vom Vater gesandt ist. Und ein Nikodemus sagt, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Denn solche Werke, die du tust, kann niemand anderer tun, als nur der, der eben von Gott kommt. Vers 9, da antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Merkt ihr, wie innig diese Verbundenheit von Vater und Sohn ist? Der Sohn handelt immer in totaler Übereinstimmung mit dem Vater. Nie in einem vorauseilenden, sondern immer in einem nachfolgenden Sinne. Er tut die Werke des Vaters, die der Vater ihm in diesem Augenblick gibt. Und daher hat er nicht sich selbst verherrlicht, sondern er hat immer den Vater verherrlicht in all seinem Tun. Und darum ist in ihm die Herrlichkeit und die Ehre. Und meine Lieben, und zwar von Gott. Wir sind solche, die ihm auch Ehre und Herrlichkeit jetzt geben. Aber meine Lieben, wir folgen dem. Aber zuerst hat Gott das gemacht. Wie das Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 23. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und darum, wir dürfen nicht uns wieder verführen lassen, wie manche Leute heute sagen, ja, Jesus, der war ein Religionsgründer, so wie alle anderen. Das ist eine furchtbare Degradierung. Wir ehren den Sohn wie Gott den Vater. Wir ehren ihn nicht als Mensch. Und Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 54, Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt und von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Das macht es aus, dass der Vater den Sohn ehrt, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten, erhöht hat über alle Mächte und Gewalten und Fürstentümer. Und so lesen wir auch im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 17. Und wenn ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Gott richtet ohne Ansehen der Person. Und so richtet auch der Sohn Jesus Christus uns. Und wie sehr der Vater Zeugnis gibt für seinen Sohn und offenbar macht, das hören wir im Matthäus Evangelium Kapitel 17, Vers 5, als Jesus verklärt wurde auf dem Berg Tabor in Herrlichkeit. Und Mose und die Propheten, Elia, Mose, um ihn sind. Als er aber noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. auf ihn sollt ihr hören. Da gibt Gott diese Bestätigung. Und das hat er bei jedem Wunder, hat Gott der Vater Bestätigung gegeben für den Sohn. Das müssen wir uns bewusst werden. Und darum ist es auffallend, die Menschen nach einem Wunder haben immer Gott, den Vater, gepriesen. Weil sie gemerkt haben, Gott hat durch Jesus gewirkt. Oder im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, der mich gesandt hat. Erst wenn wir dem glauben, der Jesus gesandt hat, dann haben wir dieses Zeugnis Gottes in uns. Meine Lieben, wie wichtig das ist. Jesus ist vom Vater gesandt. Er ist nicht ein selbsternannter Religionsgründer wie manche andere. Und darum sagt das Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 57, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welch mich ist, um meinetwillen leben. Jesus lebt um des Vaters willen, weil er von ihm gesandt ist. Und so soll auch wir wieder leben um seinetwillen, um Jesu willen. Ja, er ist vom Vater gesandt. Wir müssen immer den Zusammenhang sehen. Und wenn ihr die Verführung, die Irreführung ist immer dieses Absondern. Das Verlassen der Gemeinschaft mit dem Vater. Nämlich, Jesus ist vom Vater gesandt, wie Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 28. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Jesus hat auch nur so geredet, wie der Vater ihn gelehrt hat. Und daher sollen das, was Jesus sagt, wir hören als das, was Gott der Vater uns sagen will, durch den Sohn. Zuletzt hat Gott gesprochen durch den Sohn. Und da sollten wir umso aufmerksamer hören. Und der Vater hat ihn auch ihm alles offenbart, gezeigt. Johannes Kapitel 8, Vers 38. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Und das waren leider, die haben nicht Gott zum Vater, sondern den Verführer. Und so haben sie auch sich so verhalten. Sie haben den Sohn gehasst, abgelehnt, weil sie nicht Gott zum Vater haben, sondern den Verführer haben sie zum Vater. Und der Sohn ist der Geliebte vom Vater. Wie Johannes Kapitel 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Er hat Vollmacht, das Leben auch wieder zu nehmen in der Auferstehung. Er ist nicht sozusagen ein Preisgegebener der Macht der Finsternis. Er hat sein Leben gegeben, das ist Hingabe in das Äußerste. Aber er weiß, er hat Vollmacht, es zu nehmen. Das ist diese Vollmacht vom Vater geliebt zu werden. Ja, er hat den Auftrag, und der Auftrag ist Auferstehung. Und zwar nicht nur Auferstehung für ihn, sondern Auferstehung für alle, die an ihn glauben. Wir sollen auch jetzt an diesem Auferstehungstag nicht stehen bleiben bei der Auferstehung Jesu. Wir werden hineingenommen im Glauben in diese Auferstehung Jesu. Wir werden mit ihm auferstehen und es ist geschehen durch den Glauben, aber noch verborgen, noch nicht offenbar. Aber es ist da. Wie Johannes Kapitel 10, Vers 18, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und so ist Jesus die Auferstehung auch für uns. Und Jesus weiß jeden Augenblick, dass der Vater sein Gebet erhört. Jesus steht vor dem Grab des Lazarus und er gebietet, rollt den Stein weg, öffnet das Grab. Und das Schreckliche war, Lazarus war schon 3 Tage tot. Aber Jesus hat Vertrauen, dass der Vater sein Gebet erhört. In Johannes Evangelium Kapitel 11, Vers 41. Da hoben sie den Stein weg, wo er Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Dann sagt er, Lazarus, komm heraus. Und es geschieht. Und der Auftrag ist die Verkündigung. Den Inhalt dieser Botschaft, das Evangelium weiterzugeben. Wie im Johannes Evangelium Kapitel 12, 49. Denn ich habe nicht von mir aus selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Und dieses Reden führt zum ewigen Leben. Das ist das Gewaltige. Es führt zur Auferstehung. Und so ist Jesus der einzige Weg zum Vater, der auferstanden ist. Jesus ist der Weg. Wie Johannes Kapitel 14, Vers 6, Jesus sprach zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und zwar, wir kommen zu ihm, zum Vater, durch den auferstandenen Christus. Und er ist das Ebenbild des Vaters. Meine Lieben, und so ist diese Ebenbildlichkeit Gottes offenbar im Sohn, die der Mensch durch seine Sünde so zerstört hat. Und so ist wieder die Ebenbildlichkeit Gottes offenbar, sichtbar. In Johannes Kapitel 14, Vers 9, Jesus sprach zu ihm, solange ich bin ich bei euch und du hast noch nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig mir den Vater? In Jesus können wir den Vater erkennen. Meine Lieben, und wir sollten keine andere Gottesvorstellung in uns machen, sondern wie Jesus den Vater gezeigt hat, vorgelebt hat. Das ist der Vater. der unser Vater ist. Amen.